das ganze Gehirn weggelutscht.
Into a world not yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Hallo und herzlich willkommen zu Watch the Skies Teil 3, die Rückkehr der Podcaster. An meiner Seite heute natürlich wieder einmal der Jaco. Hallo Jaco.
Hallihallo.
Und der Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Servus.
Genau, wir haben einen dritten Film ausgesucht. Jetzt fällt mir gerade auf, dass die Podcasts noch gar nicht online sind. Das mache ich aber jetzt tatsächlich die Tage. Ich verspreche es euch. Beide sind fertig. Wir haben den dritten Teil jetzt mittlerweile und wir haben uns dieses Mal einen Film rausgesucht, der, kann ich schon mal so viel vorweg sagen, einer unserer Lieblingsfilme im Gesamten so ein bisschen im Genre ist. Kann das, also bei mir ist es auf jeden Fall so. Wir sprechen gleich nochmal drüber. Und zwar Starship Troopers. Wir haben den, glaube ich, alle noch mal jetzt gesehen, die Tage. Hatten zumindest vor. Jawohl. Ich habe das vorgestern noch gemacht. Und ich war total geflasht einfach. Das speichere ich gleich noch aus, warum. Weil er einfach immer noch richtig, richtig geil ist und einfach richtig gut funktioniert. Und wir hatten uns gedacht, wir wählen zum dritten Teil quasi jetzt einfach mal so einen richtigen Blockbuster. Einen Film, den vielleicht auch alle kennen. Es gibt natürlich auch so ein bisschen Drive aktuell. Vielleicht wissen das einige von euch, die jetzt zuhören. Es gibt ja Helldivers, das Spiel gerade, was so ein bisschen durch die Decke geht von Sony. Und das basiert ja mehr oder minder faktisch auf Starship Troopers und vor allen Dingen dem Film und adaptiert da ganz viel mit und schafft diese Atmosphäre und gegen Bugs zu kämpfen, ist da ganz, ganz glorreich. Und natürlich auch die Frage von Demokratie ist da auch drin. Und all das werden wir heute quasi nochmal im Rückblick auf das Jahr 1997 besprechen mit Regisseur Paul Verhoeven natürlich. Und genau, wir haben ganz viele Sachen aufgeschrieben jetzt im Vorfeld des Podcasts, ein bisschen Wissen wert ist. Und ich glaube, wir haben auch ganz, ganz viele Sachen, die wir so wertschätzen an diesem Film. Und ich glaube, da kann man auch ganz, ganz viel analysieren und nochmal interpretieren. Und offensichtlich hat er, nicht nur offensichtlich, der Film hat auch eine ganz klare Aussage. Genau, aber vielleicht erstmal einmal Reihe rum, damit nicht nur ich laber. Warum haben wir den Film gewählt und was verbindet uns mit dem Film? Jaco, willst du einfach mal anfangen?
Ja, warum wir den Film gewählt haben, hast du ja mehr oder weniger schon erklärt. Wir wollten mal einen Blockbuster. Wir haben jetzt einen Film genommen, den wir alle auch sehr wertschätzen. Und da ja gerade dieser Hype um dieses Spiel ist, das ich überhaupt nicht kenne, aber ich zocke auch nicht, von daher glaube ich dir das einfach mal. Ja, meine persönliche Beziehung zu Starship Troopers, ich habe den damals logischerweise noch nicht im Kino sehen können. Ich bin zwar hier mit Abstand der Älteste vielleicht, weiß ich gar nicht. Aber damals war ich auch noch keine 18, als der im Kino lief. Und dann habe ich den auf VHS gesehen, allerdings auch ein bisschen später erst. Und der hatte ja einen ganz, ganz bitteren Ruf damals. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also zum einen hieß es, der ist unfassbar brutal. Macht natürlich total Interesse, weckt das an dem Film als junger Mann. Aber der hatte ja auch so einen ganz, ganz zwielichtigen Ruf, der dann hieß, ja, das ist so ein Nazi-Film und so. Faschistisches Gedankengut und keine Ahnung. Können wir wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, ob das denn so ist oder nicht. ja, wie gesagt, hab den dann irgendwann auf VHS mal gesehen. Mir hat der damals echt gut gefallen. Ich fand den richtig stark. Hab mich dabei auch ehrlich gesagt nur auf dieses Optische, auf diesen Actionanteil so ein bisschen fokussiert und hab den dann erst Jahre später mal wieder geguckt, als ich mir die Blu-ray zugelegt habe. Und das war nicht so einfach zur damaligen Zeit. Mhm. Der war ja auch lange, lange weg irgendwie oder zumindest nicht so einfach zu bekommen. Und heute kann man den auf Disney Plus streamen. Total geil, ungeschnitten. So ändert sich die Zeiten, ne? Ja. Ja, das ist so mein ganz kurzes, wie stehe ich? Was habe ich für eine Historie mit dem Film? Ne?
Okay.
Und es ist eine meiner ersten Movie Break Kritiken 2014 gewesen.
Ah.
Oha.
Sehr cool. Okay, ja, Ding Dong.
Ja, Starship Troopers war mein, mit From Dusk Till Dawn, mein erster Film ab 18, den ich gesehen hatte. Da müsste ich so 13, 14 gewesen sein und ich hatte quasi ein Double-Feature von beiden Filmen bei meinem Cousin. Was natürlich ein super Einstieg ist in solche Filme. Hab die auch total gefeiert. Von Starship Troopers wusste ich aber davor schon, weil es gab in den 90ern eine Zeitschrift, die hieß Limit. Ich weiß nicht, ob die noch irgendjemand kennt.
Ich kenne die noch.
war so von Disney, wenn ich mich recht erinnere, und war so über Filme und Sport und Monster Trucks und Wrestling. Ja, also quasi alles, was so Jugendliche cool finden. Und da hatte ich die ersten Bilder gesehen, weil halt über den eine Berichterstattung drin war. Und da habe ich mich schon damals total in den Film verliebt, obwohl ich eigentlich noch gar keinen Zugang hatte und auch gar nicht so richtig wusste, worum es ging. Aber es waren halt große Käfer und es wird gekämpft und Soldaten und ne, so für, ja, Jugendlicher war ich noch nicht, aber für so ein Kind, ja, der so ein bisschen, ja, auch mit Kriegsspielzeug als gespielt hat, ist das natürlich dann so, ha, so wie so ein heiliger Gral gewesen.
Genau, die Zielgruppe.
Ja, natürlich. Ich muss auch sagen, als ich den, ging mir ein bisschen wie bei, wie dir, Jacko, als ich den das erste Mal gesehen habe, wie gesagt, 13, 14, 13 wahrscheinlich, habe ich auch nicht auf, ich sag mal, die Gesellschaftssatire da drin geachtet, sondern es war halt bombastische Action, große Käfer und hab den halt total abgefeiert. Ja. Und dann später natürlich dann noch mehr wertschätzen gelernt. Ja, so viel zu meiner Seite.
Okay. Ja, ich war 11, als der ins Kino kam. Genau, also ich habe definitiv auch nicht im Kino geguckt. Genau, aber man muss dazu sagen, der Film ist halt auch mittlerweile einfach 27 Jahre alt, ne? Ja, doch, ja, genau. Das ist schon krass, ehrlich gesagt. Da kommen wir auch gleich bei den Effekten. Ich hatte im Vorgespräch schon mit den Effekten ganz kurz drüber gesprochen. Genau, ich habe ihn auch irgendwann, ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Da lief er ja dann 20.15 Uhr irgendwann in einer krass geschnittenen Version. Dann doch nochmal in der Wiederholung um 22 Uhr. Das muss irgendwie 99 gewesen sein. Dann ein bisschen mehr. Aber ja, er war natürlich geschnitten und er war auch indiziert lange Zeit. Das ist erst 2017 dann aufgehoben worden, die Indizierung. Das waren, glaube ich, irgendwie fast 3 Minuten, die man so rausgeschnitten hatte, die bestimmte Sequenzen, Szenen, die sehr brutal waren. Und ja, jetzt kannst du sie einfach entweder FSK 16 kaufen, ne, oder gehst halt auf Disney Plus und guckst ihn auf Star. Das ist schon verrückt, wie sich das so ändert, ehrlich gesagt.
Ja, verrückt, wirklich verrückt. Ich weiß halt noch, wie schwierig es damals war. Das heißt, gar nicht mal so schwierig, aber wie ich das gefeiert habe, damit diese Blu-ray zu kriegen, weil die stand zufällig bei meiner Stammvideothek im Verkauf und nicht mal gebraucht, sondern wirklich Neuware. Mhm. Damals für relativ günstigen Kurs, weil man weiß, wie teuer damals Blu-rays waren. Mhm. Ja, das war eine meiner ersten Blu-rays, das war so 2007 oder so. Und da hat die ein Zwanni gekostet für die damals wirklich quasi nicht erhältlichen Starship Troopers. Ich habe das so gefeiert. Mhm. Ja, wenn man das mal überlegt und heute ist das Ding, kannst du es halt bei Disney streamen. Unfassbar.
Ja, ist schon heftig. Ich hatte den mir dann, also bei meinem Cousin hatte ich ihn auf VHS-Kassette geschaut und ich hatte ihn mir auf DVD auch aus der Videothek, aber gebraucht gekauft. Und ich habe die hier noch 29,99.
Ja, Euro war halt, ne? das war der Preis für sowas, ne?
Ja. Das war. Ja, wirklich. Aber wenn man bedenkt, was früher VHS-Kassetten mal gekostet haben, das waren ja 100 D-Mark und sowas, ne? Dann ist das, darf man eigentlich gar nicht so groß meckern.
Für manche schon.
Aber als Jugendlicher sind 30 Euro natürlich heftig gewesen.
Aber es war ja auch so ein bisschen aufgrund der Gewaltdarstellung, der Indizierung natürlich und seines Rufes des Films, auch so ein bisschen so der heilige Gral für Jugendliche, den zu gucken. Also bei uns war es das zumindest so. Und es gab nachher auch eine ungeschnittene Version, die per VHS dann irgendwie so reihum gegangen ist. So, das darf ich nicht zu laut sagen. Genau, das ist ein bisschen so, wie wir zu dem Film gekommen sind und es ist wirklich lange her mittlerweile. Aber worum geht's denn eigentlich? Mag ja mal jemand von euch beiden beschreiben, was in dem Film eigentlich zu sehen ist.
Jaco, leg los.
Ich? Okay, ja. Null vorbereitet. Es geht um Käfer und um Nazis. Nein. Also, das ganze Spiel, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, also relativ weit in der Zukunft, glaube ich.
Wird auch nicht genannt, ne?
Wird nicht beschrieben, nein.
Wird nicht gesagt, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Und es hat auf jeden Fall, ja, die Welt ist nicht mehr ganz die sie mal war. Es gibt, glaube ich, kaum noch einzelne Länder oder Regierungen. Es ist alles so unter einem Schirm irgendeiner Föderation.
Genau.
Die so, die gesamte Welt, also es sieht auf den ersten Blick eigentlich total toll aus, weil die gesamte Welt ist eins. So, ne? Alle sind so eine große Nation. Und es scheint auch keine Probleme mit Rassen zu geben, weil, wie gesagt, alles ist aufgehoben. Da sind aus allen ethnischen Bevölkerungen, alle leben zusammen in totaler Harmonie. Es fällt halt ein bisschen auf, dass es da hauptsächlich sehr viele junge, athletische und, sagen wir mal, genetisch sicherlich sehr vorteilhafte Menschen gibt. Also weniger so Leute, wo man sagt, ja, die können wir jetzt nicht unbedingt gebrauchen für gewisse Sachen. Aber so auf den ersten Blick alles schön. Und ja, es gibt im Weltall eine Bedrohung, und zwar die Bugs. Also das sind wirklich so ganz widerliche Kreaturen, eben riesige Käfer, Insekten ähnlich. Und ja, die bedrohen wohl unsere Welt. So wird es zumindest von der Regierung und Militär immer angedeutet. Es gibt ja überall Kriege auf den verschiedenen Planeten. Und ja, im Mittelpunkt steht so eine Gruppe von jungen Leuten, die gerade so die Schule beendet haben und jetzt eigentlich aufs College gehen. Und einige von denen wollen zum Militär, wollen sich der Föderation anschließen, um eben gegen die Bugs zu kämpfen. Und der Protagonist, ich habe vergessen, wie er im Film heißt.
Johnny Rico,
genau.
Ah, Johnny Rico, genau, Johnny Rico. Der soll eigentlich auch nach Harvard gehen am besten, so kommt aus sehr gutem Hause. Will dann aber auch sich dem Militär anschließen, weil seine Flamme da irgendwie Pilotin werden möchte. Es gibt so Konflikte mit den Eltern. Und dann will dann erst recht zum Militär, als dann die Bugs einen Vergeltungsschlag üben und unter anderem Buenos Aires, wo seine Familie lebt, eben dann komplett dem Erdboden gleichgemacht wird. Und dann gehen die alle zum Militär. Juha, wir killen Bugs. Und dann geht es halt um die Ausbildung, wie sie dann, und eben über den Krieg dann gegen die Bugs. Ganz grob, ich will gar nicht so viel erzählen.
Genau.
Das ist so grob die Handlung.
Ja, vielen Dank. Ja. Ich glaube, das ist auch schon eine Besonderheit des Films, ehrlich gesagt. Weil wenn man das so hört von der Beschreibung, die du gerade gegeben hast, ne, und dann würde man so einen Film jetzt rausbringen, vielleicht auch mit einem geringeren Budget, und es würde einfach so ein Actionfest sein, dann wäre es genau das, ne? Irgend so eine Schlachtplatte, irgendwie so ein Trash-Science-Fiction-Film, wo irgendwelche Marines gegen Bugs kämpfen und dann ist fertig. Aber was Verhoeven, das kann man glaube ich schon mal sagen, wirklich von Anfang an ja wirklich hervorragend macht, ist aus diesem Film, aus dem, was er eigentlich ist und aus der Vorlage, die ja durchaus auch umstritten ist, ehrlich gesagt, und aus dem Kalten Krieg ja kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch mal gelesen habt.
Nein.
Hat auch nicht so viel mit dem Film zu tun an vielen Stellen. Ist auch deutlich weniger actionlastig. Aber es ist von Anfang an eine Satire. Also wirklich an vielen Stellen siehst du das sofort, dass es irgendwie satirisch gemeint ist und irgendwie eine Botschaft, die er erzählen möchte und verpackt. Und das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit des Films, die damals schon eine sehr, sehr Kontroverse hervorgebracht hat, weil, und jetzt kommt's, ich mache das jetzt einfach mal als Auftakt, damit ihr gleich auch was über den Film erzählen könnt, weil damals, als der Film erschien, hat die Washington Post vor diesem Film gewarnt, also offiziell in der Zeitung quasi, und hat geschrieben, dass er von zwei Neonazis produziert worden ist. Und zwar vom Regisseur und vom Drehbuchautor. Ja. Und das hat wirklich dazu geführt, dass in der zweiten Woche kaum noch Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinos gerannt sind. Es gab einen Einbruch von 50%, was zu dieser Zeit, heute ist das ja mehr oder weniger normal fast, was es zu dieser Zeit quasi auch beispiellos war, ne? Dass man da so gegen gehetzt hat. Und jetzt dürft ihr mal ein bisschen erzählen. Also was
Bedingung, hier, magst du?
Genau. Also. Jetzt überlegt er gerade, okay. Dann fange ich anders an. Okay. Also, wir haben jetzt schon den Satire-Aspekt. Wir haben über Effekte zwar noch nicht gesprochen, haben aber gesagt, dass die Effekte noch sehr hervorragend sind. Was macht für euch den Film noch besonders? Fangen wir mal so an, vielleicht ist es einfacher.
Ja, was du schon sagst, der Film ist ganz klar eine Satire, aber wahrscheinlich ist es damals vielen Leuten gar nicht so aufgefallen, obwohl es dir so direkt in die Fresse schmiert. Das muss man ja mal wirklich sagen. Ne? Das geht schon beim Look eigentlich los. Ich finde, der Film sieht aus, und der soll auch so aussehen teilweise, wie so eine Seifenoper. Also wie so eine Daily Soap, weil da halt nur diese jungen, hübschen Strahlemänner und Strahlefrauen drin sind, die alle total unnatürlich aussehen, wie in so einem Werbespot irgendwie für Versicherungen oder für was weiß ich was, für Weichspüler. Und ich glaube, so wurde auch der Cast zusammengestellt. Denn das sind jetzt nicht so die besten Schauspieler, die man finden konnte. Bis auf die Nebenrollen zum Teil, die männlichen, so ein Clancy Brown ist immer super oder Michael Ironside, aber jetzt so ein Caspar Van Dien und Denise Richards, die casten es jetzt nicht, weil das so gute Schauspieler sind, aber die passen vom Look da genau rein. Mhm. Die wirken halt wirklich wie in so einer, ich weiß nicht, sowas wie Beverly Hills 90210, und das kommt auch teilweise dann so ein bisschen rüber, verpackt in so einen knallharten Science-Fiction-Film eigentlich, der aber wie so ein Propagandafilm teilweise daherkommt, der eben diese schöne neue Welt irgendwie skizziert und darstellt und gleichzeitig aber auch, dass dem mitdenkenden Zuschauer eigentlich einfällt, das ist ja kompletter Kappes. Also das ist so genauso wie die so eine, sag ich mal, faschistoide Regierung oder so ein totalitäres System eben dich ranziehen will und dich irgendwie für sich vereinnahmen will und junge Menschen eben ködert, um dann sie eben ins Militär zu bekommen, um für ihre Zwecke eben, ja, juchzend irgendwie in den Tod zu ziehen. Und das bezahlt ja Starship Troopers eigentlich in erster Linie. Diese ganzen Gefechte und was dann alles wieder kommt, das ist so Eye-Candy, was dann natürlich auch ein Publikum abholt, was darüber überhaupt nicht nachdenkt. Und dann vielleicht auch eben das Publikum abgreift, über das es sich eigentlich so ein bisschen auch lustig macht.
Mhm. Um nochmal auf den Vorwurf der Verbreitung beziehungsweise vermeintlichen Verbreitung von faschistischen Gedankengut zurückzukommen. Paul Verhoeven ist gebürtiger Niederländer und in den von der Wehrmacht besetzten Niederlanden aufgewachsen. Womöglich hat er in Ruinen gespielt, mit Sicherheit hat er aber gesehen, was die deutschen Soldaten so gemacht haben. Und allein deswegen ist es schon irgendwo bizarr, ihm eine Glorifizierung des Faschismus vorzuwerfen. Aber das zeigt halt auch, wie unglaublich gut er das Element der Gesellschaftssatire in den Film eingewoben hat und dass so viele Leute es eben fehlinterpretiert oder eben auch gar nicht erkannt haben beziehungsweise wahrgenommen haben, zeigt halt auch oder spricht dafür, spricht halt für ihn und für seine Fähigkeiten als Regisseur. Ja. Und das beginnt ja bereits bei den Szenen in der Schule. Du, Jaco, hast es ja schon gesagt. Der Film beginnt wie so ein Highschool-Liebes-Komödien-Mix, wo wir Johnny Rico als Hauptfigur und seine Freundin Carmen erleben. Dann haben wir noch Dizzy, die in Johnny verknallt ist. Und es wirkt alles noch so ganz naiv und unschuldig. Und im Kontrast dazu haben wir dann den Schulunterricht, wo wir mitkriegen, wie die Schüler quasi indoktriniert werden, ja. Hm. Das kriegt man im Deutschen gar nicht so krass mit. Auf der englischen Tonspur gehört es nämlich ein bisschen anders an, weil es geht zum Beispiel darum, dass wie erfolgreich man doch mit Gewalt ist, ja, in der Politik, ja, und als Herrschaftsform. Und im Deutschen geht es ein bisschen unter, weil da wird dann über die Bugs gesprochen. Im Originalton kommt dann so eine Aussage von einem Lehrer bezüglich der Gewalt, ja, und wie mächtig sie doch ist. Und dann sagt die Carmen, ja, aber ich habe ja beigebracht bekommen, Gewalt ist keine Lösung. Und dann sagt der Lehrer, was würden wohl die Leute aus Hiroshima dazu sagen?
Hey, Washington
war's. Ja, im Englischen ist es Hiroshima.
Ach so, im Englischen, okay.
Im Deutschen ist es Washington, okay. Und da wird von den Bugs gesprochen. Im Originalton ist es Hiroshima und die Atombombe. Okay. Die können nichts mehr sagen, weil die in Hiroshima sind alle tot.
Ah, spannend.
Das hat nochmal eine ganz andere Wirkung letzten Endes als im Deutschen. Ja.
Das stimmt. Wo du es auch gerade sagst, diese Szene am Anfang, die hat mich auch stark an Im Westen nichts Neues erinnert. Wo ja auch der Lehrer vor der Klasse quasi spricht und die dann alle quasi dazu motiviert, sich eben im Militär einzuschreiben. Das ist eine sehr vergleichbare Szene und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das tatsächlich eine Vorlage war.
Ich hatte vorhin nochmal was rausgeschrieben gehabt wegen der Synchro, weil im Deutschen, also das ist wirklich stark geändert worden, ne? Also im Deutschen sagt er irgendwie, unser Thema war dieses Jahr die politische Entwicklung seit der Jahrtausendwende und wie die Außerirdische diese Entwicklung beeinflusst haben, ne? Wir sprachen über Bugs, wie sie die Erde angegriffen und Tausenden unser Vorfahren den Tod brachten. Das ist so die deutsche Synchro. Und im Original sagt er aber, dieses Jahr erforschen wir das Scheitern der Demokratie, wie die Sozialwissenschaftler unsere Welt an den Rand des Chaos brachten. Das ist natürlich eine ganz andere Aussage als, die bösen Bugs. Ne?
Ja. Ja, und du bekommst auch am Anfang ja nie direkt zu sehen, dass wir in einer, sag ich mal, faschistischen Welt leben.
Nein, genau.
Weil du ja immer nur diese schönen Seiten gezeigt bekommst.
Richtig, sehr subtil.
Man, ja, wie in so einem Propagandafilm, es kommt ja auch wieder dieser Einspieler, so, wollen sie mehr sehen? So wie so ein, wie hieß das damals, die Wochenschau oder sowas, wo dann so News quasi eingeblendet werden und über die Errungenschaft und über den bösen Feind und wie wir wieder ein Stück Land zurückgewonnen haben oder wie auch immer. Ne? Das ist ja auch dieses Propagandamaterial. Damit spielt der Film ja auch sehr bewusst. Und ich glaube, deswegen konnte man den auch, wenn man wirklich ein bisschen beschränkt ist oder nicht so genau hinguckt, den eben auch in den falschen Hals bekommen, weil der ja eigentlich nie direkt das sowas anprangert. Also, weil es ja immer nur aus der anderen Perspektive gezeigt, wo man selber sich da einen Reim drauf machen muss. Bis zum Ende, also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber selbst am Ende bezieht er ja nicht so Klarstellung, so ist es, sondern da muss man ja selber ein bisschen drüber nachdenken. Ne?
Genau.
Wenn man das nicht tut, dann kann man den auch komplett falsch verstehen. Aber ganz ehrlich, ich frag mich, wenn relativ intelligente Männer, das will ich jetzt mal behaupten von der Washington Post, dass da nicht die letzten Hansel sitzen, das so falsch interpretieren können, die haben da doch auch nicht richtig hingeguckt. Das ist ja unfassbar.
Ja, ja, heftig.
Ja. Und ich habe vorhin schon zu Thomas gesagt, der Verhoeven, wenn das nicht so Ruf und finanziell schädigend gewesen wäre, der hätte sich doch darüber kaputt gelacht oder gesagt, ey, das ist viel besser, dass mein Film so gut funktioniert, dass ihr darauf reinfällt. Geil, bin ich super. Natürlich scheiße, dass er danach halt nie wieder einen großen Blockbuster drehen durfte. Wahrscheinlich deswegen.
Das kann durchaus
sein. Hollow Man habe ich vergessen, den noch, aber ja, war nicht ganz so gut für seine Karriere wohl.
Von der Ästhetik hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass er sich da an Leni Riefenstahl orientiert hat.
Ja, das macht er halt sehr bewusst.
Ja, das, ne? Genau, also das erkennt man, wenn man das weiß, erkennt man eigentlich vorher auch schon so ein bisschen, aber wenn man es weiß, dann wird es so offensichtlich auch, ehrlich gesagt. Ne?
Genau.
Und was der Film aber trotzdem macht, er ist halt nicht so die ganze Zeit nur politisch oder nur satirisch, sondern du hast auch deine Schauwerte, ehrlich gesagt. Und da kommen die auch die Effekte ins Spiel. Lange Zeit war Starship Troopers einer der Filme, der die größte Explosion im Filmbusiness hatte. Und zwar gibt es da diese eine Sequenz, wo sie den Planeten bombardieren mit den Bombern und quasi dann die ganzen Bugs platt machen. Und das ist eine echt gedrehte Explosion von Light and Magic damals, die Effekte gemacht haben, die quasi so eine riesen Benzin-Explosion gemacht haben.
Sieht halt auch besser aus, ne, als CGI. Definitiv.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Nein.
Wobei auch das CGI in dem Film noch relativ gut aussieht, ne? Also genau. Zum Glück ist es nicht so oft vertreten, aber ne, arbeitet viel mit Practical Effects, aber kann man auf jeden Fall von den Effekten her noch sehr gut gucken.
Also, ich finde, es ist auch die Mischung, das hast du heute gar nicht mehr. Du hast ja immer nur CGI. Und das fällt, egal wie gut es ist, irgendwann auf. Und bei den besten Filmen, also aus dieser Zeit, die schon viel CGI eingesetzt haben, spielt eben dieses Wechselspiel zwischen Practical Effects und CGI eine Rolle. Bei Jurassic Park ist es ja auch so. Sieht das CGI für seine Zeit unfassbar gut aus. Und die hatten ja auch wahnsinnig viele Puppen noch dazu. Und andere Dinge, die das dann eben haptischer machen. Und selbst beim Independence Day, habe ich neulich zufällig mal wieder geguckt, selbst da hast du immer noch so ein paar haptische Dinger drin, die das insgesamt runder machen. Heute hast du, egal wie gut es ist, nur CGI. Und irgendwann fällt das so sehr auf, dass es, also du nimmst es nicht mehr für voll irgendwie. Und Starship Troopers funktioniert unglaublich gut mit seinem CGI für einen Film, der so alt ist. Das ist unfassbar.
Ja, das Gute bei Starship Troopers ist halt auch, dass das CGI jetzt nicht das Hauptaugenmerk da drauf legt. Ne? Ja, also alle relevanten Szenen sind Practical Effects und alles, was oder vieles, was mit CGI gemacht haben, sind so Randnotizen, sage ich jetzt einfach mal. Aber sie sind nicht so der Kern des Films.
Ne? Ja, und die drehen halt noch an echten Kulissen zum Teil. Also natürlich nicht im Weltall, aber die stehen da halt irgendwo und nicht vor einem Greenscreen. Und egal wie gut es ist, das siehst du einfach. Ne?
Absolut.
Und trotzdem, also ne, auch wenn da CGI drin ist oder sowas, also wenn du da die Texturen oder sonstiges anguckst oder auch die Masseneffekte mit den Bugs, weil da kommen nicht nur 5, sondern Hunderte, das sieht immer noch gut aus. Selbst wenn du das in HD guckst, ne, das sieht immer noch tatsächlich richtig gut aus, für das Alter vor allen Dingen. Und ich glaube, und ich weiß auch ehrlich gesagt, manche Filme kriegen das selbst heute nicht so hin. Klar, der Film hat damals 105 Millionen US-Dollar gekostet, das war eine Stange Geld, vor allen Dingen damals, ne, also großes Budget. Aber ich glaube, das ist vor allen Dingen in diese praktischen Effekte und vor allen Dingen in Statisten auch geflossen. Weil du hast ja tatsächlich wirklich auch ein paar Szenen, das gibt's ja heute auch nicht mehr, kaum noch, ne? Wo wirklich dann so ein paar hundert Hanseln rumrennen. Das ist halt auch einfach großartig, ne?
Absolut. Ja, Filme profitieren davon, wenn sie mit echten Schauspielern, echten Effekten, echten Kulissen gedreht wurde.
Ja, mag man gar nicht glauben. Ne?
Ja, verrückt. Also,
wenn du das heute irgendwann mal erzählen muss, ist schon traurig. Ne?
Ja. Ja. Ja, es ist wirklich schlimm mittlerweile. Nicht bei allen Filmen. Ne? Wir hatten jetzt zum Beispiel The Creator, wo wir auch mal wieder endlich mal einen Film hatten, der viel mit echten Effekten gearbeitet hat. Mhm. Ja. Aber es gibt für meinen Geschmack viel zu viel CGI. Man macht, ich meine, ich verstehe es irgendwo. Ne? Es macht vieles einfacher. Transportkosten und sowas entfallen. Ja. Aber es tut den Film nicht gut und die Langlebigkeit von Filmen vor allem leidet darunter massiv.
Ja, der Kostenpunkt ist einfach eine große Frage und wie du schon sagst, macht vieles einfacher. Und auch Drehen mit Tieren ist ja auch mal so ein Ding. Macht man lieber CGI, tut dem Tier nicht weh, ist alles kein Thema, aber man merkt es einfach. So.
Wir hatten das ja gerade mit dem Affen, der mit, was war das, Kohlenmonoxid totgestellt worden ist und dann wiederbelebt zu werden.
Hatten wir beim letzten Mal schon. Folge,
genau.
Ja. Den noch keiner gehört hat, aber ja.
Ja, aber der hier erscheint, ist der ja schon online.
Ja. Also ich Ich finde, Starship Troopers hätten sie auch mit echten Bugs drehen können. Ja,
das ist schon absolut. Wobei die Bugs, also die kleinen Käfer, die da zertreten werden, ich bin mir nicht so sicher.
Ich wollte sagen, die sind wahrscheinlich eher echt.
Oh, da wurden noch echte Käfer zertreten. Das ist ja Cannibal Holocaust Niveau hier. Unglaublich. Aber wurden die hinterher auch gegessen oder so, dann ist das ja auch.
Ja. Genau, was ich nochmal ansprechen wollte, Schauspielerinnen und Schauspieler hast du ja angesprochen. Die Nebenrollen, die finde ich auch richtig gut besetzt. Ich mag vor allen Dingen Michael Ironside, der ist großartig in dieser Rolle.
Klasse in dem Film.
Also wirklich, ne? Und aber ja, tatsächlich, also vor allen Dingen Caspar Van Dien und auch Denise Richards, boah, die sind völlig überfordert, oder? Also die machen halt das, was sie machen sollen, ne? Aber so an Sachen Emotionen oder sowas sind die halt eher. Ja, recht oberflächlich. Aber
ich finde, das passt zu dem Konzept des
Films. Ja, genau.
Ich glaube, das war tatsächlich irgendwo Absicht. Ne?
Auf jeden
das
Fall.
Das sollte auch so sein. Das wirkt dann auch so ein bisschen surreal, das ist das falsche Wort. Es wirkt halt komisch, ein bisschen seltsam, aber genau so.
Es passt.
Sie spielen ja auch relativ naive Schönlingstrottel.
Genau.
Das muss man am Ende auch sehen. Weil die blicken bis zum Ende nicht, wo sie sich da irgendwie reinmanövriert haben, was für eine Maschinerie die drinstecken und was ihre Rolle ist. Das merken die nicht. Ne?
Absolut.
Und keiner von denen hat ja danach groß was gerissen. Ich meine, Denise Richards durfte mal ein Jahr mit Charlie Sheen verheiratet gewesen sein. Das ist auch bestimmt toll gewesen, ne? Und alle anderen, leben heute noch von dem Ruhm, ne? Ich war mal auf dem Weekend of Hell war schon häufiger, aber beim ersten Mal, als ich da war, ich glaube 2010 oder so, da saß da Jack Busey, der spielt ja auch in dem Film mit.
Ja.
Und der saß da an seinem Stand, da musste der da auch schon hin, ne? Und ein Riesenplakat, Jack Busey, Starship Troopers und alles andere wurde nicht erwähnt, wo der jemals mitgespielt hat, ne? Hat schon seine Gründe.
Ja, also man muss sagen, einer hat es ja geschafft, mehr oder weniger. Neil Patrick Harris spielt mit. Ja. Den kennt man als Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Der ist ebenfalls in einer, es ist eine Nebenrolle, ne? Wirklich eine kleine Rolle. Ja, aber der ist ebenfalls vertreten. Dina Meyer kennt man, spielt Dizzy in dem Fall. Die kennt man noch aus ein paar Filmen. Ja. Wen haben wir noch? Clancy Brown spielt noch mit.
Der ist super, aber das ist halt auch wie Michael Ironside, das ist
so eine männliche
Nebenrolle, so die graue Eminenz, der ist klasse, der ist immer gut.
Den Brainbug gefangen.
Aber wie du schon, oder wie ihr beide ja gesagt habt letzten Endes, ne, es stört nicht groß. Ja. Es passt auch die Art und Weise, wie diese Figuren spielen, es passt so ein bisschen zu dieser Gesellschaft. Das ist ja so eine, ich sag mal, ist ja so eine militärische Gesellschaft, ne, wo man die halt emotional reduziert wirkt. Ja, passt es rein. Es passt auch gerade zu dem Anfang mit dieser Love Story, wie man es auch nennen möchte. Ne, der Film beginnt ja wie eine Soap. Ne? Wir haben Unterricht, da wird ein bisschen geblödelt, da wird ein bisschen geknutscht. Ne, dann haben wir haben ein Rugby-Spiel, wir haben den Abschlussball. Ne, der Film beginnt ja schon wie, ich sag mal 0815 Komödie. Ja.
Na, was der Film halt.
Passt das eigentlich?
Genau, was der Film halt wirklich gut kann und Paul Verhoeven natürlich auch macht, ist tatsächlich diese Puzzleteile, diese ganz verschiedenen kleinen Teile zu einem wirklich Meisterwerk gekonnt zusammenzuarbeiten. Ne? Es sind diese einzelnen Elemente, ne, von den Schauspielern, von der Optik her, vom visuellen Stil, von der Satire her, vom Aufbau her, die am Ende dieses großartige Ganze ergeben. Aber ein Puzzleteil haben wir jetzt noch nicht besprochen. Ich würde das nochmal reinwerfen, bevor wir vielleicht nochmal 1, 2, 3 Szenen im Spoilerbereich vielleicht besprechen. Ich hätte da Lust drauf. Ist der Gewaltgrad. Und der ist nötig, ehrlich gesagt, finde ich. Um quasi diesen Film lustigerweise zu erden und seine Botschaft zu verstärken, ne? Weil du hast dann dieses, das Fußvolk, quasi die Soldaten, ne? Die mobile Infanterie, wie sie ja bezeichnet wird, und die sind halt nichts anderes als Backfutter. Und das wird halt genauso auch dargestellt. Du bist dann halt nichts. Du bist nichts, nur in der Summe bist du was, ne? Aber diese Einzelnen sind da nichts wert, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ja.
Da können wir noch mal kurz auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich auf dieses Zweiklassensystem, was letzten Endes vorherrscht. Ne? Wir haben nämlich einerseits den Status Bürger und wir haben den Status Zivilist. Das heißt, diese Gesellschaftsordnung ist ganz klar in zwei Lager aufgeteilt. Die, ich sag mal, Wehrdienst geleistet haben und dadurch Vorteile bekommen. Zum Beispiel kommt man schneller an eine Lizenz, um Kinder zu kriegen.
Und sie dürfen wählen.
Oder man darf wählen, genau. Ja, und man kriegt eben sein Studium bezahlt. Und wir haben Leute, die nicht gedient haben, denen werden diese Rechte quasi, aberkannt nicht, gibt's ja nicht, sie haben sie einfach nicht.
Genau.
Ja. Das ist ja auch sehr, sehr krass vom Aufbau her.
Und das erwähnt der Film aber auch nur in so ganz kleinen Nebensätzen. Mhm. Das wird nicht riesig zum Thema gemacht. Da steht die unter der Dusche und dann erwähnt die Mary, ich bin hier, weil ich komme ich schnell eine Lizenz zum Kinderkriegen. So, das ist das einzige Mal, dass das erwähnt wird. Und das schmeißt er so nebenbei rein. Das ist halt auch dieses Tolle, dass er das nicht so auf Brot schmiert eigentlich, aber dass man es in der Summe halt irgendwann merkt, was da eigentlich los ist und was der Film dir eigentlich zeigen will.
Ja. Ne? Ja. Das ist ja das Gleiche mit den Propaganda-Einspielern. Ne? Wir haben ja immer diese Video-Einspieler. Und es ist so, es hat mich stellenweise so ein bisschen an, ich sag mal, Funny Games erinnert, so ein bisschen. Funny Games ist ja ein Film, der so den Voyeurismus in uns so ein bisschen, wie soll ich sagen, also er stößt uns drauf. Ne? Mhm. Er zeigt uns, er hält uns den Spiegel vor das Gesicht, sagt mal, guck mal, ihr findet's doch gut. Ja, und wir haben dann diese Videoeinspieler, wo dann Kinder Kakerlaken zertreten und nur der steht daneben und klatscht und freut sich und die Kleinen kriegen die Waffen und du fängst an zu lachen darüber im ersten Moment, wenn du siehst, weil es wirkt so absurd und dann musst du dich hinterfragen und überlegen so, okay, das ist überhaupt nicht witzig, das ist total heftig, ja. Und das ist ja letzten Endes das Gleiche mit der Gewalt, um auf die wieder zurückzukommen, weil wir da ein bisschen von abgekommen sind. Die Gewalt ist natürlich auch, ich will nicht mal sagen überzeichnet, obwohl ist sie irgendwie schon oder auch vielleicht irgendwie nicht. Ne? Es sind große Käfer, die haben eben kräftige Scheren und wenn die dich packen, dann fliegt halt dein Körperteil weg. Genau, und das wird halt in aller Grafik, genau, das wird in aller grafischen, grafisch eben dargestellt und ja, du sitzt dann da und kannst es feiern, ja, weil es schon ein Schlachtfest ist. Es ist gleichzeitig aber auch eben der Schrecken des Krieges letzten Endes. Ne?
Ja, und auch da spielt der Film wieder damit, weil du sagst ja eigentlich, feiert man das, weil riesige Käfer zerlegen, ein geiles, halt so ein Happening, kann man so nicht ernst nehmen, aber er zeigt ja eigentlich Kriegsszenario.
Absolut.
Würden die jetzt auf eine Granate treten oder zwei Teile gesprengt werden, würdest du sagen, oh krass, ne? Mhm. Aber das ist eigentlich genau das Gleiche, nur mit anderen Gegnern. Ne?
Ja.
Und damit spielt der Film ja komplett. Er zeigt ja eigentlich was sehr Drastisches und was sehr Bedrückendes und macht daraus immer so ein Happening, aber nicht, weil er das falsch versteht oder irgendwie, wie soll ich das, oder irgendwie misshandelt, sondern genau das Gegenteil ist ja der Fall. Weil er dich ja auch ein bisschen hinterfragen will, wie nimmst du das auf? Oder verstehst du eigentlich, was ich dir hier gerade erzähle? Und viele haben es offensichtlich gar nicht verstanden.
Ach, ja.
Es gibt zweimal eine Szene, da werden so Soldaten aufgelöst in so Säureattacken. Mhm. Das finde ich immer noch krass. Das sieht auch heute noch so heftig aus, ehrlich gesagt.
Ja. Und ich habe ja ein bisschen, ich habe die ja 10 Jahre jetzt oder so nicht mehr gesehen und habe mich teilweise gedacht, Alter, der ist schon ganz schön, also heute noch, was so die Gewalt angeht, der ist schon sehr explizit heftig. Wundert mich ehrlich gesagt, ich finde es gut, dass solche Sachen inzwischen alle nicht mehr indiziert sind und zwischendurch ab 16 freigegeben sind. Aber wenn man so, also wie wir so 80er, 90er groß geworden sind, da wundert man sich teilweise schon, was heutzutage los ist. Ne? Ich finde es gut, aber das ist schon, was da für ein Umdenken stattgefunden in der FSK, da muss auch einer mal irgendwie mit Flammenwerfer durchgegangen sein und so, jetzt räumen wir den Laden mal komplett auf. Ne? Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Aber auch wunderbar, wenn es so ist.
Die Leute, die mit Sascha Tupas aufgewachsen sind, arbeiten da jetzt auch. Ne?
Genau, wer weiß.
Wobei man ja sagen muss, die FSK hat hat es sie schon immer. Jetzt ist es vielleicht weniger geworden, aber so ein großes Thema ist ja immer Gewalt von Menschen gegen Menschen. Und wir haben hier als Antagonisten eben Kreaturen, Insekten, Arachniden heißen sie. Bugs ist ja Arachniden ist ja eigentlich der Fachbegriff, den sie benutzen in dem Film. Bugs ist ja so das Abwertende, ne? Das ist.
Ja, Charlie, ne?
So ja, genau. Ja, genau, genau. Ja, es ist so eine abwertende Äußerung denen gegenüber, ja.
Ja, aber wie gesagt, früher hat die FSK auch nicht geschert, ob da ein Zombie zersägt wurde oder ein echter Mensch oder dann war dem völlig egal. Sobald da irgendwie Gewalt drin war oder huch, da müssen wir gleich
mal aufpassen, natürlich.
Ne? Und ich meine, gerade bei den Paul Verhoeven, ich meine, wie viele seiner Filme wurden sofort gleich auf den Index gesetzt, ne?
Stimmt,
von Robocop und Total Recall. Der war ja nie so zimperlich, was das da gibt. Hier haut er echt da mal einen auf
den Kopf. Haben sie den gar nicht.
Ein Stück härter.
Haben sie den gar nicht geguckt, sondern direkt Stempel drauf gemacht.
Ja, aber da wahrscheinlich. Aber insofern kann ich es halt bei dem noch eher verstehen, dass er FSK 16 bekommt, als wenn wir jetzt zum Beispiel einen Tanz der Teufel nehmen. Der hat ja auch mittlerweile einen FSK 16. Wie gesagt, gut finden wir es, glaube ich, alle, dass die Filme jetzt einfach zugänglicher sind, ja, dass sie nicht mehr so krass in den Giftschrank gepackt werden. Aber ich kann es bei Tanz der Teufel zum Beispiel weniger verstehen als jetzt bei Starship Troopers, einfach weil wir hier menschenähnliche Wesen haben, die Gewalt ausüben, ne?
Ja, aber wie gesagt, das ist so kleinkariert, ist das menschenähnlich oder nicht?
Ja,
ich,
ja.
Das spielt letzten Endes auch keine Rolle. Ich finde das aber auch eine Diskussion, die ist auch sehr müßig. Also ganz ehrlich, ne?
Absolut.
Ja.
Okay, dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt eine ganze Menge von uns gehört. Falls ihr den noch nicht gesehen habt und Disney Plus haben solltet oder mal in den Laden geht oder leihen wollt, definitiv auf jeden Fall gucken. Also das ist ein Film, den man im Science-Fiction-Genre definitiv mal gesehen haben sollte, glaube ich. Es kann sein, dass man dann die aufgrund der Gewalt und Darstellung vielleicht dann am Ende sagt, so, boah, ist jetzt nicht so meins. Aber ich glaube, filmhistorisch sollte man mal reingeguckt haben, oder?
Auf alle Fälle. Also, ja. Wenn man mit dem Genre was anfangen kann. Wenn man sagt, das ist so gar nicht meins, klar, dann wird es irgendwo schwierig. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Bollywood-Filme, die ganz toll sind und die würde ich mir nie angucken. Weil, halt so. Aber ansonsten auf alle Fälle.
Dann lass uns
ist
doch
ein
mal
Film. Ja. Ich würde noch kurz einhaken, weil wir bis jetzt immer gemacht haben, ob der Film heute noch funktionieren würde.
Ach so,
das würde ich vor dem Spoiler-Teil machen.
Ja, ja.
Ich würde in den Raum schmeißen, dass der auch heute noch sehr gut funktionieren würde. Genauso wie er ist.
Ja.
Ja, wenn du neu drehen würdest. Im Grunde brauchst du den nicht mal neu drehen, der sieht verdammt gut aus, ja. Der sieht nicht aus wie ein Film von 1997, ja. Das Ding ist Bombe.
Und ich glaube fest, dass er nicht mehr 121 Millionen an den Kassen einspielen würde, sondern 700.
Mhm. Ja, also definitiv kann ich alles unterstreichen. Und was ich aber auch leider wieder glaube, jetzt hört mich wieder an wie der alte Mann, der über die Jugend meckert, aber es ist glaube ich so, ich glaube, der würde heute von ganz vielen auch wieder missverstanden werden, weil die es nicht checken. Also ist manchmal, glaube ich, wirklich so. Ne? So die ganz harte TikTok-Generation, vielleicht checken die das auch nicht. Weil die sind da auch nur bunte Bilder flimmern und denken nicht so ganz drüber nach, was da gerade passiert.
Ja. Mhm. Ja.
Da Grüße gehen raus an alle jungen Zuhörer, ihr seid ja nicht gemacht.
Oh je. Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen rumspoilern. Ich würde gleich anfangen, ehrlich gesagt. Am Ende gibt es ja nachher die ganze Brainbug-Geschichte. Ne? Kann man drüber diskutieren, ob das irgendwie so cool ist. Aber mich holt das jedes Mal ab, wenn sie da in das Camp kommen und dann herausfinden, dass sie quasi zu dem Planeten gerufen worden sind vom Brainbug. Das ist das eine. Und dann den General finden, der völlig aufgelöst ist und nachher dann vom fliegenden Bug ja auch platt gemacht wird, weil er eigentlich ständig nur nach Hause will zu Mami. Aber das Geilste ist einfach, wie sie da reingehen in den Kontrollraum, sich den Typen angucken, wie sein Schädel aufgebrochen ist, mit seinem Arm darin rumgreift und sagte, sie haben mir das ganze Gehirn weggelutscht. Das ist großartig. Einfach großartig. Egal, wer das geschrieben hat, es ist wirklich, wirklich großartig.
Das stimmt. Aber man muss auch sagen, diese ganze Szene da ist fantastisch. Also natürlich auch von der Action, die da abgeht, das ist natürlich unfassbar. Ne? Das ist echt ein Highlight im Film. Ich weiß nicht, welche Szene hat mich denn. Also mich finde ich ganz ehrlich, dass das Ende fand ich, wir sind ja jetzt im Spoiler-Bereich,
Können wir ja sagen.
Yeah. Das Ende finde ich nach wie vor geil, wo die dann ja quasi den Brainbug gefangen haben und dann so in Netzen da aus seiner Höhle ziehen. Mm. Und dann kommt ja hier Neil Patrick Harris, Barney Stinson quasi, der ja inzwischen ein ganz hohes Tier ist, weil der über diese, was ist es?
Telepathischen Fähigkeiten.
Telepathischen Fähigkeiten. Und der dann quasi dem Bug Hand auflegt und zu sagen, was er hört. Und das Einzige, was er wohl hört, der Bug sagt, er hat Angst und alle jubeln. Und das ist so.
Mhm.
Also es wird ja im Film nie gesagt, eigentlich seid ihr die Bösen und die Bugs, vielleicht verteidigen die sich ja nur
ja, weil
die hässlich sind. Also für uns, vielleicht sind wir die Invasion und die wollen eigentlich nur ihre Babys beschützen. So. Das wird in dem Film nie direkt gesagt, aber diese letzte Szene, er hat Angst und alle jubeln, wo ihr denkst, so, ey, das ist eigentlich total krass, was hier gerade passiert. Ne?
Mhm. Naja, super. Im Grunde sind es ja die Menschen, die angefangen hatten. Das waren ja diese Siedler, die auf Klendatu ihr Lager aufgeschlagen haben, was dann dazu geführt hat, dass die Bugs die Siedler getötet haben. Wahrscheinlich da schon, das ist meine Theorie, ne? Wahrscheinlich da schon der Brainbug jemand das Gehirn ausgelutscht hat und dadurch an die Koordinaten der Erde gekommen ist.
Mm,
weil es sind ja immer noch Insekten. Sie wissen nicht, wo die Erde ist, aber durch ich sag mal, Koordinaten, die sie aus dem Kopf rauskriegen, könnten sie halt eben diese, also die Asteroiden auf die Erde schießen, ne?
Ja.
Also so hatte ich mir das immer hergeleitet.
Ja, das finde ich halt bei dem Film wieder das Großartige, dass er dir auch am Ende nicht ganz klar sagt, was es denn nun ist, aber man schon sehr klar eben daherleiten kann, dass eben eigentlich die Menschen hier die Invasoren und die Aggressoren sind.
Ja.
Und nur, und das ist ja das Geschickte, du verpackst diese angeblichen Antagonisten ja in dieses hässliche Gewand. Jeder hat Angst, das heißt Angst, aber fast jeder Mensch ekelt sich ja vor Arachnoiden. Also gibt die wenigsten Leute, die sagen, auch eine Spinne finde ich total super, wenn die durch die Wohnung kriecht. Oder sagen wir so, viele haben davor echt Ekel. Und bewusst wird dann sowas genommen, weil man so irgendwie drin hat, die können ja nicht die Guten sein. So, oder wie auch immer, das können ja nicht diejenigen sein, die unter uns leiden. So, die sind ekelhaft, das sind riesige Monster, die greifen uns an. Wahrscheinlich ist es komplett andersrum.
Mhm. Aber super Creature Design, das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Ja,
Also Phil Tippett hat sie erstellt. Phil Tippett kennt man, was hat er denn noch alles gemacht gehabt? Bei Jurassic Park war er mit am Start von den Effekten. Wenn ich mich nicht täusche, Star Wars. Mad God hat man vor kurzem von ihm gesehen.
Genau, ja.
Aber Robocop war er auch dabei, hat die Effekte gemacht. Also ist halt ein großer Effektkünstler letzten Endes, ne? Ganz tolle Sachen macht er. Ja, also hervorragend, auch nicht nur das Äußere, nicht das Erscheinungsbild, auch die Bewegungen, ne, wie diese Insekten agieren, ja, das sieht so realistisch aus, dass du gar nicht irgendwie das Gefühl hast, ach, das ist jetzt irgendwie ein Trick. Ja, also wirklich Bombe.
Ja.
Score ist auch super.
Der Soundtrack und, sowieso stehen, den haben wir noch gar nicht angesprochen, ja, der ist fantastisch.
Basil, helft mir, Basil Poledouris.
Ah, ich weiß nicht.
Was ist denn, da fehlt Carlo an solchen Stellen? Der hätte schon über den Score gesprochen.
Also der Mensch, der eben auch von Conan das ikonische Film gemacht
genau.
hat, der hat hier auch den Soundtrack beigesteuert, der ist super.
Wie gesagt,
also der trägt den Film nochmal auf so eine ganz andere Ebene.
Das sind diese ganzen kleinen Puzzleteile, die alle wirklich hervorragend ineinander greifen. Das funktioniert einfach. Ne?
Ja.
Ja, wollt ihr noch was rumspoilern, ja?
Hast du noch was?
Was rumspoilern? Also was wir nochmal, wir könnten nochmal ein bisschen auf die Gesellschaftssatire insofern zurückkommen, als dass eben die Figuren, wir haben es ja schon angedeutet, ne, die gehen voll in ihrer Rolle auf und letzten Endes wird eben auch ein Johnny Rico und eine Carmen Ibanez werden zu einer Art Galionsfiguren letzten Endes, ne? Mhm. Also, wo in anderen Filmen diese Figuren hinterfragen würden, ab irgendeinem gewissen Punkt so, ey, ist das so richtig, was wir machen? Kämpfen die halt voll mit, sind voll dabei, die Bugs sind schlecht, wir sind gut, es gibt nur Schwarz und Weiß, ja, und wir sehen sie in den Einspielern dann, ja, wie sie quasi nochmal in den Propagandafilmen Werbung dafür machen, ja, in den Krieg zu ziehen gegen die Bugs, ja. Das ist ja schon eine ganz klare Aussage, die Verhoeven da trifft.
Ja, stimmt, es gibt überhaupt keine moralische Läuterung im Prinzip. Ganz das Gegenteil findet ja eigentlich statt. Die werden ja noch größer und noch enthusiastischer am Ende. Das ist genau das Gegenteil, was eigentlich jeder andere Kriegsfilm machen würde.
Mhm.
Der macht genau das Gegenteil.
Es passt ja auch
eben in dem Bewusstsein, dass das ja provokant ist und dass er damit auch anecken wird, aber sich eben auch darauf verlässt, die Leute werden schon verstehen, was ich damit meine. Und wenn nicht, dann lache ich mir ins Fäustchen. So. Mhm. Und dann hat der Film ja auch funktioniert, wenn ich das falsche Publikum quasi unterhalte. Da kann man fragen, ob das so richtig ist, aber das ist, finde ich, sehr clever. Mhm. Und sehr selbstbewusst auf jeden Fall.
Wie verquer die Gesellschaft ist, das zeigt sich ja auch in diesem Ausbildungslager, wo am ersten Tag er erstmal einen offenen Bruch bei dem einen Soldaten verursacht.
Ja.
Macht aber auch nichts, wird gleich wieder geheilt, so ungefähr. Oder auch, wo dann die Aussage kommt von wegen, wozu brauchen wir denn Messertraining bei einem Atomkrieg? Was soll das denn? Ja, halt mal deine Hand dahin, ne? Wie willst du denn jetzt einen Knopf drücken? Also es ist halt völlig überzeichnet, aber irgendwie, es trifft immer so diese Aussage, immer wieder, ne? Das ist richtig cool gemacht. Ja.
Mich hat ja der Ton in dem Bootcamp total an Full Metal Jacket erinnert.
Ja.
Ja, wobei auch das, glaube ich, kein Zufall ist.
Nein, genau. Natürlich nicht, genau. Aber. Ist halt geil gemacht. Ich mag allgemein bei Star Trek Troopers diese Ebenen, ja. Diesen Teenie-Kram am Anfang, dann geht's rüber in diesen Bootcamp-Style, dann geht's rüber in diese wirklich heftige Schlachtplatte, ja. Und das alles fließend, ja, ohne irgendwie, dass es irgendwie abgehackt wirkt oder so, ja. Alles smooth gezeichnet. Super. Gefällt mir.
Stimmt, und wenn man jetzt mal Full Metal Jacket sieht, eigentlich funktioniert das noch flüssiger als bei Full Metal Jacket selber. Bei dem kannst du ja wirklich so zwei Hälften schneiden. Ne? Da hast du Bootcamp und dann hast du die Front. Ja. Und hier geht das so wups ineinander über. Hast du eigentlich recht, das ist sogar noch besser als im Original, wenn man so nennen will. Was den Flow angeht, ne?
Ja. Haben wir noch was?
Ich überlege gerade. Also man sieht viele Köpfe fliegen. Gewalt haben wir schon drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Ah, ich überlege gerade. Ich glaube, alles Wichtige von mir ist jetzt, habe ich schon ausgespeichert, ja.
Ja, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel, aber ich glaube tatsächlich, dass alles wurde im Prinzip angesprochen, was ich mir hier so grob in Stichpunkten notiert habe.
Ich würde vielleicht noch einwerfen, der Film hat natürlich auch seinen Impact gehabt. Vielleicht auch aufgrund der Kontroverse, auch vielleicht auch aufgrund seiner Macheart natürlich. Aber er ist ja aus der Popkultur heutzutage ja gar nicht mehr wegzudenken. Ich meine, Helldivers habe ich gerade schon angesprochen gehabt, aber es gibt auch immer wieder andere Spiele, Fortsetzungen direkt. Es gibt natürlich auch irgendwie die Fortsetzungen an Filmen, wobei die alle irgendwie, bis auf die Animationsfilme, die waren in Ordnung, aber egal. Aber irgendwie gehört Starship Troopers schon dazu, bis hin zu dem Spruch, möchten Sie mehr wissen? Am Ende, irgendwie kann jeder damit schon was anfangen. Ne? Das ist halt schon, das ist halt schon krass, ehrlich gesagt.
Ja, wobei ich wirklich keinen der anderen Filme gesehen habe oder irgendwas, was danach noch kam. Ich kenne wirklich nur diesen Film.
Verpasst hast du nicht so viel.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ist ja nicht so, dass mir nicht über den Weg gelaufen wäre. Ich habe es jetzt mal bewusst weggelassen, ne?
Nee, hast du nicht. Ich müsste eigentlich alles gesehen haben. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, zwei Fortsetzungen, also zwei Realfilmfortsetzungen und ein oder zwei Animationsfilme.
Zwei dürften es mittlerweile sein. Ich habe auch alles geguckt, aber ich bin mir gerade, das verschwimmt so ein bisschen.
Aber es ist eigentlich alles mehr oder weniger gleich schlecht. Muss man leider so sagen, ne? Also.
Das ist alles richtig gemacht, ich mal wieder. Ne? Ja. Könnt ihr noch von lernen.
Okay, ja, dann wären wir tatsächlich am Ende. Das war Starship Troopers. Ich hoffe, man hat so ein bisschen rausgehört, dass wir sehr viel Freude mit dem Film haben. Und das, also ich hatte wirklich noch mal viel, viel Spaß jetzt mit der neuen Sichtung. Und ich überlege gerade, ich hatte ihn auch ein paar Jahre nicht gesehen. Aber ich habe ihn immer da und irgendwann wird er mal wieder reingeworfen und dann wieder geguckt. Einfach. Und wenn mein Sohn alt genug ist, dann wird auf jeden Fall er auch daran geführt.
Jetzt kommt die Frage. Der Jugendschutz hat's mal weg. Wie alt denn?
Ja, noch ist er 9. Noch darf er ihn nicht gucken. Aber
ja, das weiß ich. Wie alt müsste er wohl sein? Ich meine, das kann man vielleicht schwer abschätzen. Aber
auf so
13, 16. Geburtstag warst du noch nicht. Ja?
Irgendwie so in dem Rahmen. Aber das sage ich ihm natürlich nicht, weil dann freut er sich noch mehr drauf. Ey, da fragt er schon immer, ne? Papa, wann kann ich noch sowas gucken? Troopers. Nee, nach dem jetzt nicht direkt, aber er kam rein gerade tatsächlich, als er den geguckt hatte abends nochmal und wollte mir gute Nacht sagen. Als so eine Szene kam und dann musste ich schnell Pause machen. Und dann hat er bloß diese Bugs gesehen und dachte sich so, was ist das denn?
Okay, das ist natürlich erst dann angefüttert, das ist klar, das passiert dann. Ja.
Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es war wieder eine Freude. Ich fange mal an mit dem Schlussakt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Ob ihr die Botschaft damals schon irgendwie verstanden habt, als ihr den das erste Mal gesehen habt oder auch erst später beispielsweise. Und ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und wir haben schon für den vierten Teil was vorbereitet. Soll ich schon sagen, welcher Film es wird?
Ja, oder?
Oder vielleicht ganz subtil andeuten, dass man miträtseln kann.
Ach, auf jeden Fall. Das letzte Mal so subtil, ja?
Das ist ein ganz schönes.
Ja, sehr subtil war es letztes Mal. Das
ist ein ganz schönes Affentheater. So, und damit sage ich, macht's gut. Und ich gebe ab an Jaco.
Ja, auch von meiner Seite wieder erstmal vielen Dank fürs Zuhören und an euch. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Macht ja immer. Ist ja eine schöne Runde hier, ne? Und ich hoffe, wahrscheinlich habt ihr jetzt erst gemerkt, welche Message der Film hat durch unseren Podcast, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, den wir damit wieder wunderbar erfüllt haben, die Klugscheißer raushängen. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal erklären wir euch, wie das mit Affen funktioniert und was mit der Freiheitsstatue so los war. Und deswegen übergebe ich jetzt den Ding.
Ja, das war jetzt ja eindeutig.
Na, war's vorher doch auch schon, come on. ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich bei meinen beiden Kollegen und I'll be back.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.